Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, heute hier bei euch sein zu dürfen. Danke für die herzliche Einladung, lieber Wolfgang, lieber Alexander. Und bringe natürlich herzliche Grüße mit aus der Ikarusallee, aus der Evangeliumschristengemeinde dort in Hannover. Ich habe mal zusammengezählt, von ungefähr hier bis nach Langenhagen, habe ich Alexander schon erzählt vorhin, ne? Das sind so ungefähr 9 Kilometer. Da sind 9 freikirchliche Gemeinden auf diesem Weg. Ja, und so finden wir uns zusammen. Hannover ist eine Hochburg. Wir haben mehr als 43 Freikirchen, zusätzlich zu den ganzen Landeskirchen hier, und freuen uns darüber, dass der Herr auch hier wirkt, in unserer Mitte, in unserer Stadt. Und auch freue ich mich so sehr auch über das Zeugnis von der Evangelisationsveranstaltung gestern. Ja, mein Name ist Andreas Bayer. Ich war vor einigen Jahren mal bei euch gewesen. Da wart ihr noch in einem anderen Raum. Hier ist es wirklich zum ersten Mal. Schön habt ihr es hier. Und wir sind zu zweit in der Gemeindeleitung derzeit. Auch herzliche Grüße von meinem Ältesten, auch Viktor Sukau. Er bestellt ganz herzlich zu grüßen. Und wir freuen uns darauf, auch zu sehen, wie wir in der Zukunft als Gemeinden, als bibeltreue Gemeinden, und dazu gehören nicht alle 43 Freikirchen, sondern als Gemeinden, die wirklich felsenfest stehen und sagen, hier, das ist Gottes Wort. Die Irrtumslosigkeit der Schrift ist das Fundament unserer Zusammenarbeit und unserer Gemeinschaft. Und so habe ich ein Bibelwort heute auch mitgebracht. Ich bitte auch schon mal, die Folie einzublenden. Und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Und ich hoffe, dass es euch und uns allen heute ein Segen sein wird, was Gottes Wort uns heute zu sagen hat. Wir wollen uns einen Vers mal näher ansehen, und das ist das Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 31. Das Interessante ist bei Johannes, er macht das auch in seinen Briefen, auch im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, werden wir finden, dass er am Ende immer schreibt, warum er alles geschrieben hat. Ist ja nett, nicht wahr? Ist ja mal gut zu wissen, warum schreibt er denn überhaupt so viele Sachen auf? Das macht er hier in seinem Evangelium und das macht er auch in seinen Briefen. Er bringt immer die Begründung, warum er etwas geschrieben hat. Und hier in diesem 31. Vers bringt er die Begründung und sagt, diese aber sind geschrieben, ich habe den Bibeltext, genau, wunderbar, da ist er auch an der Wand, diese aber sind geschrieben, also ich habe euch dieses alles geschrieben über diese Zeichen und Wundertaten, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Ich denke, und ich möchte diese Behauptung einfach mal so in den Raum stellen, ich weiß nicht, wie du das siehst und wie weit du darüber schon mal nachgedacht hast, je mehr ich mit Menschen auch über den Glauben rede, auf der Arbeit oder auch in der Stadt, umso fester wird meine Überzeugung, es gibt nur gläubige Menschen. Ein jeder Mensch glaubt. Die Frage ist, woran? Und wenn wir über gläubige Menschen sprechen und über ungläubige Menschen sprechen, dann sagen wir nicht, dass der ungläubige Mensch nicht glaubt, sondern auch der ungläubige Mensch glaubt, nur er glaubt an etwas anderes. Und die Frage ist, und das ist, denke ich, die Kernfrage auch hier von Apostel Johannes in seinem Evangelium, warum er nochmal begründet, warum er alles geschrieben hat. Ne? Da geht es nämlich um, was ist denn das entscheidende Merkmal an dem rettenden Glauben? An den Glauben, der jemanden wirklich zu einem Nachfolger Jesu auch macht. Vor 2 Wochen war ich auf einer Dienstreise in Laufen und ich war mit 2 Arbeitskollegen unterwegs und wir sprachen viel über den Glauben. Und dann fragten sie mich dann auch, ja, was macht denn einen Christen zum Christen? Ich bin auch ein Christ, sagte mein Arbeitskollege. Was macht dich denn zu einem Christen und mich nicht? Nimmst du mich nicht an als Christen? Ja, hin und her und Wiedergeburt, und das war völlige Verwirrung erstmal für den Kollegen. Was bedeutet es denn, wiedergeboren zu sein? Ich glaube doch auch an den lieben Herrgott im Himmel. Ja, genau. Und viele Menschen um uns herum, sie glauben an den lieben Herrgott im Himmel. Sie glauben daran, dass es Gott den Schöpfer gibt. Sie glauben vielleicht auch sogar daran, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie glauben auch daran, dass Gott die Welt geschaffen hat, was wir im 1. Mose 1 und 2 lesen können. Sie glauben daran, dass es eine Sintflut gegeben hat. Manche ja, manche nicht. Da trennt sich schon so der Spreu vom Weizen. Sie glauben auch vielleicht diese ganze Geschichte Israels, die wir im Alten Testament finden. Sie glauben auch, dass Jesus irgendwie als ein Retter irgendwo in einem Stall geboren wurde, als guter Lehrer. Die Frage ist, was ist das Entscheidende am Glauben und was ist der entscheidende Glauben, der wirklich zum ewigen Leben führt? Und ich denke, dass wir in diesem einen Vers das Geheimnis finden. Dies habe ich euch geschrieben, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Ich denke, wir alle hier heute kennen die Bibel recht gut. Ich denke, wir alle hier, auch wenn du Gast bist, wahrscheinlich nicht dein erstes Mal hier, wir wissen alle, dass wir im Neuen Testament 4 Evangelien haben. Wir haben das Matthäus-Evangelium, das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium. Hast du dir als Bibelleser schon mal die Frage gestellt, warum haben wir eigentlich 4 Evangelien? Wozu 4 Evangelien? Würde ein Evangelium nicht ausreichen? Berichten nicht alle diese 4 Evangelien irgendwie von denselben Dingen? Und ja, es ist wahr, es gibt eine Gemeinsamkeit. Diese Evangelien tragen eine Gemeinsamkeit in sich. In der Theologie nennt man das Kerygma. Kerygma ist das, was oftmals übersetzt wird aus dem Griechischen heraus als die Verkündigung, die Predigt. Und wenn Paulus dann sagt, auch im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Kerygma. Das ist nicht einfach nur eine Predigt mit irgendwelchen schönen Geschichten, daraus kommt kein Glaube, sondern der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dem Kerygma. Was ist dieses Kerygma? Was bedeutet es? Und genau das ist es, was in allen Evangelien auch vertreten ist. Das sind 6 Punkte. Das Kerygma beginnt damit, die Verkündigung von Jesus, dem Sohn Gottes, beginnt damit, dass Jesus ist derjenige, der alle messianischen Prophezeiungen erfüllt hat. Er ist der erwartete Messias. Es geht weiter und sagt, Jesus, er tat Gutes und er erzeigte sich als der wahre Messias durch Wunder. Er wurde nach Gottes Plan gekreuzigt. Er ist auferstanden und erhoben in den Himmel. Er wird wiederkommen im Gericht. Darum tu Buße und lass dich taufen. Und dieses Kerygma finden wir nicht nur in den Evangelien wieder, sondern das finden wir auch immer wieder, zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 2, wenn Petrus seine Predigt hält zu Pfingsten. Da finden wir alle diese Punkte wieder. Er erklärt, dass dieser Jesus der Messias ist. Er hat sich also mit Wundertaten auch erwiesen als der Messias. Und was habt ihr getan? Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Aber dieser Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und ist aufgefahren. Und er kommt wieder. Und dann sagen die Menschen, fragen, ja, was sollen wir denn tun, Petrus? Und was war Petrus seine Antwort? Tut Buße und lasst euch taufen. Das Kerygma, die Proklamierung, die Predigt selbst. Und all dies finden wir in allen Evangelien. Insofern sind alle diese 4 Evangelien, die wir finden, haben sie eine Gemeinsamkeit. Im weiteren Verlauf kann man auch die Unterscheidung machen, dass sich 3 Evangelien besonders ähnlich sind. Matthäus, Markus und Lukas. Man nennt sie auch in der theologischen Sprache die synoptischen Evangelien. Synoptisch, da ist ein Wort drin, Optik, na, das ist uns bekannt, das kennen wir auch, das nutzen wir auch. Wir gehen zum Optiker, um irgendwelche Brillen zu kriegen, damit wir besser sehen können. Synoptik bedeutet, diese Evangelien schauen in eine gemeinsame Richtung. Sie beschreiben und deuten das Leben von Jesus aus einer vergleichbaren Perspektive. Und auch diese Angelegenheit ist irgendwo richtig und auch wichtig. Ja, das stimmt, die sind sich ähnlich. Wir finden fast das gesamte Markus-Evangelium, fast wortwörtlich im Matthäus-Evangelium wieder. Warum? Weil das Markus-Evangelium das älteste Evangelium ist. Markus war der Niederschreiber. Im 1. Kapitel finden wir, dass der Autor eigentlich Petrus ist. Markus, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann dann sehen wir, hier möchte der Evangelist etwas ganz Bestimmtes bewirken. Und ja, diese Evangelien, alle vier Evangelien haben die Gemeinsamkeit der frohen Botschaft von Jesus. Und ja, diese drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die sind aus einer ähnlichen Perspektive geschrieben. Und trotzdem hat jedes einzelne Evangelium einen anderen Schwerpunkt. Markus schreibt sein Evangelium aus der Perspektive heraus, um die Unschuld von Jesus Christus zu verteidigen. Es ist eine Verteidigungsschrift, vor allen Dingen an die Römer geschrieben. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, als die Apostel zum Glauben an Jesus aufriefen, wozu riefen sie da auf? Sie riefen dazu auf, an jemanden zu glauben, der zum Tode verurteilt wurde. Stell dir mal vor, heute würde jemand aufrufen, dich persönlich aufrufen, an jemanden zu glauben, an seine Unschuld zu glauben, der zum Tode verurteilt wird. Wir kennen die Todesstrafe in Deutschland nicht. In den Staaten ist sie sehr wohl bekannt. Da ist der elektrische Stuhl. Und stell dir vor, da ist jemand zum Tode verurteilt. Und du weißt, alles klar, nächste Woche geht er da auf den Stuhl und wird sterben. Und nun kommt ein Mensch und sagt, nein, der ist unschuldig. Der hat das nicht getan, was ihm vorgeworfen wird. Wie glaubwürdig wäre das? Wie schwer wäre es, einem solchen Zeugnis zu glauben? Und genau in dieser Situation standen doch die Aposteln. Sie riefen den Römern und auch den Juden dazu auf, an einen Mann zu glauben, der nach Recht, nach römischem Recht und jüdischem Recht hingerichtet wurde. Und sie wiesen darauf hin und sagen, nein, dieser Jesus, er ist nicht zu Recht verurteilt worden, sondern er ist unschuldig und freiwillig an dieses Kreuz gegangen und hat die Sünde und die Schande der ganzen Welt mit sich an dieses Kreuz irgendwie auch getragen. Und so spricht Markus in seinem Evangelium die ganze Zeit darüber, diese Unschuld von Jesus und Jesu gute Werke hervorzuheben. Und der Höhepunkt bildet sich dann im 15. Kapitel, als Jesus gekreuzigt wird und der Hauptmann steht da und der Hauptmann stand dabei, der römische Hauptmann stand dabei und sah, dass Jesus so gestorben ist und er sprach, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und so endet Markus sein Klimax in diesem ganzen Evangelium genau darin, Jesus zu zeigen, dass Jesus unschuldig ans Kreuz geschlagen wurde. Das Matthäus-Evangelium hat einen anderen Schwerpunkt. Auch im Matthäus-Evangelium finden wir diese Aussagen. Aber das Matthäus-Evangelium ist ein Handbuch für die Gemeinde. Es ist im Matthäus-Evangelium, da finden wir die gesamte Bergpredigt. Matthäus 5 bis Kapitel 5 bis Kapitel 7. Im Matthäus-Evangelium finden wir auch die Ölbergpredigt, Kapitel 23 bis 25. Matthäus legt seinen Fokus und sein Gewicht auf die Lehren Jesu. Es ist ein Handbuch für diejenigen, die zum Glauben gefunden haben. Er schreibt auch nicht an die Römer, sondern er schreibt an die Juden. Im Markus-Evangelium ist jedes jüdische Wort immer übersetzt. Da lesen wir Markus-Evangelium, dann treffen wir auf einen jüdischen Ausdruck, das heißt übersetzt oder verdolmetscht so und so. Im Matthäus-Evangelium finden wir das nicht. Das Matthäus-Evangelium ist an die Gemeinden geschrieben, deswegen auch, wenn wir in unserer Gemeindehandlung in die Gemeindezucht kommen, wo schlagen wir auf? Was schlagen wir auf? Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, so was sollst du tun? Ja, natürlich, Matthäus. Es ist ein Jüngerschaftsbuch. Das Matthäus-Evangelium hat den Fokus der Jüngerschaft. Es ist das einzige Evangelium, wo das Wort Gemeinde vorkommt. In den anderen Evangelien finden wir nicht das Wort Gemeinde. Nur im Matthäus-Evangelium. Ja, warum? Das Matthäus-Evangelium ist für Jünger geschrieben. Für Jünger, die an Jesus gläubig geworden sind und sich fragen, wie sollen wir denn nun leben und wandeln? Ja, genauso wie Jesus. Ihr seid Nachfolger Jesu. Und dann kommen wir zum Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium, das ist ein Teil eines ersten Berichtes über die Zuverlässigkeit der Ereignisse. Und es ist Dr. Lukas natürlich, der Einzige, der dann auch sagt, Passt mal auf, liebe Freunde, der Matthäus, der hat sein Evangelium geschrieben, das ist da alles nicht so in der richtigen Reihenfolge. Der hat das nach seinem Thema sortiert. Der Markus auch, das auch da ist nicht alles so in der richtigen Reihenfolge, der hat das dann nach seinem Thema der Unschuldsverteidigung für Jesus sortiert und aufgebaut. Deswegen mache ich mir nochmal die Mühe, sagt Dr. Lukas, und schreibe auf, und das sagt er dann auch in seinem ersten Kapitel, in den ersten vier Versen im Lukas-Evangelium und auch in der Apostelgeschichte, ich schreibe euch das mal alles auf, wie es in einer zeitlichen, geordneten Art und Weise abgelaufen ist. Das ist Lukas, natürlich. Sehr wissenschaftlich. Er ist vom Arzt natürlich zu erwarten, dass er erstmal Ordnung in diese ganze Sache reinbringt und sagt, alles klar, wir sortieren das jetzt erstmal. So waren die Abläufe nacheinander. Und dann kommen wir zum Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist anders. Völlig anders. Irgendwie hat das nicht diesen Schwerpunkt der Jüngerschaft. Es ist auch nicht einfach nur eine Verteidigung über die Unschuld Jesu. Es ist auch nicht die Aufzählung, wie etwas in einer Reihenfolge stattgefunden hat, eine geschichtliche Abhandlung, sondern das gesamte Johannesevangelium ist ein einziger Aufruf zum Glauben. Deswegen geben wir das Johannesevangelium auch den ungläubigen Menschen gerne in die Hand. Deswegen verteilen wir sehr gerne, wir alle, das Johannesevangelium sehr gerne, weil Johannes eben genau diesen Fokus hat, zum Glauben an Jesus aufzurufen, immer und immer wieder. Und so auch in unserem Vers hier. Ich habe euch dies alles geschrieben, damit ihr glaubt. Ein Aufruf. Das zentralste Wort im Johannesevangelium ist das Wort Glaube. Ich habe mal herausgezählt, wie oft das Wort Glaube in den Evangelien vorkommt. Im Matthäus-Evangelium kommt das Wort Glaube 11-mal vor. Im Markus-Evangelium kommt das Wort Glaube 15-mal vor. Im Lukas-Evangelium kommt das Wort Glaube 10-mal vor. Und jetzt dürft ihr mal schätzen, wie oft kommt das Wort Glaube im Johannes-Evangelium vor. Also 11, 15, 10, das sind so die Evangelien. Jetzt kommen wir zum Johannesevangelium. Und wie oft kommt das Wort Glaube in diesem Johannesevangelium vor? Wer möchte mal eine Zahl schätzen? 30? 60? Oh, wow. Okay. Noch irgendwas, eine andere Zahl? 100, ja. Das Wort Glaube kommt im Johannesevangelium 98 Mal vor. Also worum geht es im Johannesevangelium? Genau, um Glauben. Das gesamte Evangelium ist ein riesengroßer Aufruf zum Glauben. Aber nicht zu irgendeinem Glauben. Nicht einfach zu einem Glauben an den lieben Herrgott im Himmel, sondern ein ganz entscheidender Glaube. Und ich möchte in drei Punkten, aus diesem einen Vers herausnehmen, was dieser entscheidende Glauben eigentlich ist. Der erste Punkt ist der hier. Jetzt habe ich in die falsche Richtung geklickt. Der entscheidende Glaube ist kein grundloser Glaube. Oftmals werden wir Christen so dargestellt, als ob wenn wir so blauäugig irgendetwas glauben würden. Wisst ihr, nach der Auferstehung Jesu, schaut mal in alle Evangelien hinein oder auch in die Evangelien hinein. Was finden wir dort sehr, sehr viel, als Jesus auferstanden ist? Wir finden da sehr, sehr viel Zweifel. Da ist der Thomas, der nicht glaubte. Da sind die Jünger, die es nicht wahrhaben wollten. Da ist der Petrus, der es nicht glauben wollte, den Frauen, der zum Grab laufen musste, mit seinem Kumpel Johannes. Und Johannes schreibt das so schön in seinem Evangelium, ich war der Erste. Also so nicht ganz direkt, aber indirekt macht er so einen Vermerk, dass er schneller war als der Petrus. Und wir sehen sehr viel Zweifel und Ungereimtheiten über diese Auferstehung Jesu. Wir finden nicht irgendwie diesen blauen Glauben, der irgendwie keinen Grund hatte, sondern wir finden eigentlich sehr viel Zweifel und sehr wenig Glauben. Und jetzt kommt Johannes und sagt uns, der Glaube, der entscheidende Glaube, ist kein grundloser Glaube. Schaut diese erste Hälfte an.
diese Zeichen, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt.
Dann stellt sich zuerst die Frage, ja, was ist denn diese? Und ich habe es in Klammern schon angedeutet, natürlich bezieht sich das auf den Vers davor. Es geht hier um Kennzeichen. Ich habe euch jetzt ein ganzes Evangelium geschrieben mit einem Kennzeichen nach dem anderen. Mit einem Markenzeichen nach dem anderen. Und hier geht es nicht einfach nur um die Wunder Jesu. Ja, der Herr Jesus hat alle messianischen Wunder erfüllt. Und darauf verweist auch Johannes in seinem Evangelium. Aber noch viel mehr. Er sagt, schaut, davor geht es genau um diesen Thomas. Von Vers 24 bis Vers 29 finden wir diese Geschichte von Thomas wieder. Und Thomas, der zweifelt und glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und bis Jesus seine Malzeichen ihm zeigt. Erst wenn ich meine Hände in deine Wunden legen kann, dann werde ich glauben. Und so sagt, und aus dieser Begebenheit heraus bringt Johannes nun seinen Punkt und sagt, diese Zeichen und noch viel mehr, diese und andere Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt. Der Glaube ist nämlich nicht einfach nur grundlos, sondern er bezieht sich auf ganz bestimmte Markenzeichen. Ich habe euch in diesem ganzen Evangelium niedergeschrieben, dass dieser Jesus von Nazareth die Markenzeichen des Messias wirklich, wirklich trägt. Hier geht es nicht einfach nur zu verweisen auf einen charismatischen Messias. Hier geht es darauf zu verweisen, dass hier der Sohn Gottes da ist. Ein Zeichen, bei dem bekannt wird, dass es hier auf einmal um den Sohn Gottes geht. Der Glaube, der gründet sich auf die Zeugen. Der Glaube, zu dem wir aufgerufen werden und an dem wir festhalten, ist kein grundloser Glaube, sondern ist ein Glaube an die Zeugnisse der Apostel. Paulus macht das im 1. Korintherbrief sehr deutlich. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15, ich lade euch ein, das aufzuschlagen, da schreibt Paulus genau in diesen ersten 8 Versen, schreibt er, worauf sich der Glaube gründet. Der Glaube gründet sich nicht auf ein Gefühl. Der Glaube gründet sich nicht auf eine Vision. Der Glaube gründet sich nicht auf irgendein Erlebnis, sondern der Glaube an Jesus Christus gründet sich auf das Zeugnis der Apostel. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich auch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht und durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, hier ist diese Botschaft, an die wir glauben sollen, ja, das Kerygma. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften und er ist begraben worden und er ist auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften. Das ist die Botschaft, an die geglaubt werden soll. Und jetzt kommt das Fundament. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern und einmal von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus und den Aposteln allen, am letzten aber von allen gleichsam einer unzeitigen Geburt erschien er auch mir, der ich der geringste der Aposteln bin und es nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden. Und so geht er nun weiter in seinem Bezug und sagt dann auch, wenn aber Christus, Vers 12, gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt vergeblich. Vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er den Christus auferweckt hat. Und dann geht er so weiter und letztendlich sagt er, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn unsere Botschaft, unsere Zeugenbotschaft falsch ist, dann sind wir als Aposteln, sind wir Lügner. Und nicht nur das, alle, die da glauben, sie sind weiter in ihren Sünden, haben keine Sündenvergebung. Und nicht nur das, dann ist unser Glaube völlig wertlos. Dann ist das völliger Quatsch, was die Christen dort machen. Und nicht nur das, dann sind die Christen eigentlich auch Götzendiener, indem sie Christus einen Menschen verehren anstatt Gott. Wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, wenn das Zeugnis der Auferstehung, welches wir verkündigen als Aposteln,
Wenn das nicht stimmt, dann ist der gesamte Glaube Quatsch. Dann ist der gesamte Glaube für die Tonne. Und so fordert er die Korinther heraus und sagt, euer Glaube gründet sich auf ein historisches Ereignis. Und zwar auf das Ereignis, dass das Grab Jesu leer ist. Und das ist das Fundament eures Glaubens. Da beginnt alles. Darauf steht alles. Und wenn dieses Grab nicht leer ist, dann ist euer Glaube vergeblich. Und das ist das Zeugnis der Aposteln. Das Grab Jesu ist leer. Und weil das Grab leer ist, dürfen wir glauben. Wir sind nicht aufgerufen, grundlos an irgendeine Lehre zu glauben. Wir sind dazu aufgerufen, dem Zeugnis der Aposteln über das leere Grab Jesu zu glauben. Und außer Johannes sind alle Aposteln für dieses Zeugnis in den Tod gegangen. Sie haben alle und waren alle bereit, für dieses Zeugnis, für diese Wahrheit, ihr eigenes Leben niederzulegen. Und das ist die Bestätigung ihres Glaubens. Und wisst ihr was, in der Bibelstunde bei uns reden wir gerade über Offenbarung 21 und 22. Und im 21. Kapitel wird uns dieses neue Jerusalem beschrieben. Diese großartige Stadt Gottes, bereitet für uns. Und da gibt es 12 Tore, jeweils aus einer Perle ein Tor. Und diese 12 Tore tragen die 12 Namen der Stämme Israels. Und dann gibt es ein Fundament in dieser Stadt, dass die Stadt, die ist ja riesengroß, 2000 mal 2000 Kilometer, über 4,8 Millionen Quadratkilometer. Das ist ungefähr, wenn die Stadt die wäre so groß wie von Amsterdam bis nach Moskau in einer Länge. Also eine riesengroße Stadt und diese Stadt steht auf ein zwölffaches Fundament. Und auch dieses zwölffache Fundament trägt bestimmte Namen. Wisst ihr, welche Namen? Die Namen der 12 Apostel. Das ist das Fundament, auf den Christus seine Gemeinde baut. Nicht auf diese Menschen, sondern auf das Zeugnis der Apostel, dass das Grab leer ist. Und wenn dich jemand fragt, wenn dich das nächste Mal jemand fragt, warum bist du Christ, gib ihm diese Antwort, weil das Grab leer ist. Warum glaubst du daran? Nicht, weil ich ein tolles Gefühl heute habe oder mich besonders Jesus so nahe fühle oder nicht nahe fühle, sondern weil ich genau weiß, das Grab ist leer. Und dafür sind alle Zeugen in den Tod gegangen. Es ist kein grundloser Glaube, sondern der Glaube, zu dem Johannes uns hier aufruft, ist gebunden an bestimmte Kennzeichen. Ich habe euch diese ganzen Kennzeichen, diese ganzen Zeugnisse habe ich euch geschrieben, damit ihr euren Glauben darauf gründen dürft. Und Paulus lädt die Korinther auch ein und sagt, gründet euren Glauben auf dieses Zeugnis. Das Zeugnis steht fest. Das Grab ist leer. Und bis heute ist das Grab leer. Aber nicht nur das, sondern es ist nicht einfach nur ein kein grundloser Glaube, sondern es ist auch ein inhaltsvoller Glaube. Und so geht unser Vers dann auch weiter. Diese Kennzeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, ja was denn genau? Und jetzt wird es richtig interessant. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und das ist der Inhalt unseres Glaubens. Der Inhalt des entscheidenden Glaubens ist nicht, an den lieben Herrgott im Himmel zu glauben. Der Inhalt des entscheidenden Glaubens zur Rettung ist nicht, an die Sintflut zu glauben. Oder an die Offenbarung oder an sonstige Dinge, sondern der Inhalt selbst unseres Glaubens ist eine Person. Und das ist das Wunderbare. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen dieser Welt. Im Herzen des Christseins steht nicht einfach nur irgendeine Lehre, sondern eine Person. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Im Islam, der Islam basiert, es ist lehrenbasiert. Da geht es um die Lehren des Islams, die 5 Pilars, die man bringen muss, um errettet zu werden. Der Islam funktioniert auch ohne Mohammed. Er braucht nur diese Lehre. Der Buddhismus funktioniert auch ohne Buddha. Es ist eine Lehre. Der Konfuzianismus, er funktioniert auch ohne Konfuzius, weil es eine eine Lehre ist über Werte und Normen. Alle Religionsstifter unserer Zeiten, unserer gesamten Weltzeiten, sie haben uns Weisheiten und Lehren gebracht und Gebote gebracht. Aber alle diese Religionen funktionieren auch ohne die Religionsstifter. Die Christenheit funktioniert nicht ohne den Stifter dessen. Die Christenheit, das Christentum zerfällt, wenn du diese Person Jesus herausnimmst. Wenn du einfach nur die Lehren Jesu dastehen lässt und sagst, jawohl, wir glauben an die Lehren Jesu, an die Bergpredigt und an die Ölbergpredigt, das ist alles wunderbar und gut, aber diesen Jesus, den nehmen wir raus, an den glauben wir nicht. So, funktioniert die gesamte Christenheit nicht. Die gesamte Christenheit zerbricht, wenn man Jesus herausnimmt als Person. Warum? Weil es nicht nur darum geht, was Jesus gesagt oder gelehrt hat, sondern weil es darum geht und viel mehr darum geht, was er getan hat. Und das ist das Erste und Entscheidende. Der Konzentrationspunkt der gesamten Schrift ist diese Person Jesus von Nazareth. Das ist sein Name. Jeschua von Nazareth, der Christus. Die Person des Christus ist der Inhalt des entscheidenden Glaubens. Nicht die Erlösungslehre von Jesus ist der Mittelpunkt, sondern Jesus selbst ist der Mittelpunkt. Und Johannes ruft in seinem Evangelium immer wieder dazu auf, auch ihr habt hier ein Bibelwort aus dem Johannesevangelium an der Wand. Er ruft dazu aus und sagt immer wieder, es geht nicht einfach nur um eine Lehre. Es geht nicht einfach nur um irgendwelche Wertevermittlung. Es geht nicht einfach nur um irgendeine Sache, an die man glauben soll, sondern es geht um eine Person, der man sein Vertrauen schenken muss, um ewiges Leben zu erfahren. Es ist nicht einfach nur die Lehre Jesu der Weg zum Vater, sondern Jesus Christus selbst ist der Weg. Nicht einfach nur die Lehre Jesu ist die Wahrheit, sondern Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Nicht nur die Lehren von Jesu sind echtes Leben, sondern Jesus Christus selbst ist Leben. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Es geht hier, wenn es um eine Person geht, wenn wir sagen, im christlichen Glauben steht nicht erstrangig eine Lehre im Mittelpunkt und alles dreht sich um irgendwelche Weisheiten, sondern im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht Jesus Christus selbst. Dann geht es hier um eine Beziehung zu Jesus. Dann geht es hier darum, dass man eine Beziehung zu diesem Jesus sucht. Und wenn wir das Johannesevangelium durchlesen, dann möchte Johannes uns immer und immer wieder darauf hinweisen, durch alles, was er geschrieben hat, wer diese Person ist. Wer ist dieser Jesus von Nazareth? In Kapitel 2, da geht es um die Tempelreinigung. Und da sprechen die Juden zu Jesus und sagen uns, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du das in so einer Autorität hier tun darfst, diese Tempelreinigung. In Kapitel 3 kommt Jesus zu Nikodemus. Und Nikodemus sagt zu Jesus und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Ah, Jesus ist ein Lehrer. Ist das das, was Johannes sagen möchte? In Kapitel 4 ist Jesus mit der Frau am Brunnen, der Samariterin. Und die Frau sagt zu Jesus, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Okay, Kapitel 2, Jesus hat irgendwie Autorität. Kapitel 3, Jesus ist ein Lehrer. Kapitel 4, Jesus ist ein Prophet. Kapitel 6, die Speisung der 5000. Und dann heißt es da, das Volk, sie wollten kommen, um ihn zum König zu machen. Ah, Jesus muss ein König sein. Also was ist denn dieser Jesus jetzt? Lehrer, Prophet, König? In Kapitel 7, Jesus lehrt im Tempel und die Leute kamen an und fragten, wer besitzt solche Gelehrsamkeit? Und einige sagten, er ist ein Dämonenbesessener. Ist er vielleicht dämonenbesessen? Andere aber sagten, er ist der Prophet. Nicht einfach nur ein Prophet, jetzt ist er ein ganz bestimmter Prophet. Dann kommt Kapitel 8, Jesus, die Frau, die im Ehebruch gefangen wurde, sie wird zu Jesus gebracht. Und Jesus spricht zu ihr und sagt, Frau, wo sind deine Verkläger?
Ist Jesus vielleicht ein Richter? Und die Juden fragen zu ihm immer und immer und immer wieder diese Frage: Wer bist du? Wer bist du? Und dann in Kapitel 11 spitzt sich alles zu über Lazarus. Lazarus ist das entscheidende Ereignis im gesamten Leben Jesu. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Und diese Frage spitzt sich zu in Vers 21, Kapitel 11. Die Martha spricht zu Jesus und sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann geht's weiter. Und in Vers 25 und Vers 26 spricht Jesus zu Martha und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies, Martha? Glaubst du dies? Oder glaubst du, dass ich ein Heiler bin, ein Lehrer bin, ein Prophet bin, ein König bin? Nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du dies? Und dann kommt Vers 27 und es bricht sich so richtig Bahn und Martha gibt ihr Zeugnis und sie spricht zu ihm und sagt: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wer ist dieser Jesus? Ist er ein Lehrer? Ja, aber so viel mehr. Ist er ein Prophet? Ja, aber so viel mehr. Ist er ein Richter? Ja, aber so viel mehr. Ist er ein König? Absolut. Er ist der König aller Könige, aber so viel mehr. Johannes sagt uns: Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Christus, das ist ein sehr interessantes Wort. Christus im Lateinischen, im Griechischen heißt es Christos und im Hebräischen Messias. Übersetzt heißt es der Gesalbte. Das heißt, Christus ist gar kein Name, sondern ein Titel. Als junger Mann dachte ich oftmals, Jesus Christus, wir verwenden das immer so oft so zusammen, als ob wenn Christus sein Nachname wäre. Ne? Das ist Jesus Christus, ne? Andreas Bayer. Und das ist halt Jesus Christus. Jesus mit Vornamen und Christus mit Nachnamen. Das ist ja aber gar nicht der Fall. Christus ist gar kein Name, sondern Christus ist ein Titel. Er ist der Gesalbte. Der Gesalbte was? Der Gesalbte Priester und der Gesalbte König. Es geht zurück ins Alte Testament hinein und es beginnt mit Mose, der im 5. Buch Mose schon sagt, Gott wird einen Propheten erwecken. Und das ist das, was wir auch vorhin gemeint haben. Ist er der Dämonenbesessene oder ist er der Prophet? Ja genau, der Prophet, von dem Mose schon prophezeit hat. Und dieses ganze messianische Konzept führt sich fort mit König David. Psalm 45, der Messias wird ein ewiger König sein. Psalm 110, der Messias wird König und Priester zugleich sein. Da denken wir natürlich an den Hebräerbrief, nicht wahr? Wo Jesus uns so gemalt wird und vor die Augen geführt wird als der König und als der Priester. Nach der Ordnung von Melchisedek. Und dann lesen wir die Propheten, dann kommen wir auf Jesaja 9. Der Messias ist ein mächtiger Gott, ein ewiger König. Dann gehen wir zu Micha, Kapitel 5. Der Messias ist als König ohne Anfang, er ist der ewige Hirte. In Jeremia 23, der Messias als der König und der Erretter. Und jetzt ratet mal, was Joshua, Jesus, übersetzt bedeutet. Der Retter. Der Erlöser. Das heißt, wenn wir das zusammennehmen, wenn wir sagen, Jesus Christus, und es ist ja kein Zufall, dass er diesen Namen erhalten hat, das werden wir jetzt zu Weihnachten nochmal verdeutlicht, gehört kriegen. Es ist der gesalbte Erretter, dieser Jesus. Damit ihr glaubt, dass Jesus der gesalbte Erretter ist. Der Erretter wovon? Der Erretter von meinen Sünden. Von meinen und deinen Schulden. Der entscheidende Glauben ist nicht grundlos, sondern basiert sich auf dieses Zeugnis der Aposteln über die Auferstehung Jesu. Er ist inhaltsvoll, weil er eine Person im Mittelpunkt hat. Und nun geht es um eine persönliche Beziehung zu diesem gesalbten Retter. Und die christliche Lehre wird auf einmal nun ganz persönlich. Und die Frage wird letztendlich sein, ist er mein persönlicher Retter. Heute früh am Altwarmbüchener See durfte ich diesem jungen Mann zurufen. Und bevor wir ihn getauft haben, rufen wir es wahrscheinlich, wie ihr es auch tut, laut hinaus, dass alles hören können. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er dir alle deine Sünden vergeben hat? Ja, ich glaube. Das ist der Kernpunkt des Glaubens. Jesus Christus, mein und dein persönlicher Retter. Wenn diese Beziehung nicht vorhanden ist, gibt es keinen entscheidenden Glauben. Wenn du diese persönliche Beziehung zu diesem Jesus von Nazareth, der auch verstanden ist, der lebt, der uns einlädt zur Sündenvergebung und uns neues Leben geben möchte, es ist Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Christus. Wenn diese Beziehung nicht vorhanden ist, dann bist du, dann bin ich kein Christ. Und so durfte ich die Antwort vor 2 Wochen geben meinem Kollegen. Weißt du was? Christ ist der, der tagtäglich in einer lebendigen Beziehung mit dem auferstandenen Jesus lebt. Johannes ist noch nicht fertig. Er sagt, dass Jesus der Christus ist. Und dann kommt dieser Zusatz, der Sohn Gottes. Auch wieder sehr interessant. Sohn Gottes hört sich erstmal auch wieder natürlich kein Name, das sehen wir ja deutlich. Ein Sohn Gottes ist jetzt nicht einfach nur ein Name, sondern wiederum ein Titel, eine Betitelung. Und wir müssen sagen, diese Betitelung Sohn Gottes ist gar nicht ungewöhnlich in der Geschichte. Es ist ein sehr gewöhnlicher Titel. Es gab sehr viele Söhne Gottes in der Geschichte. Im Alten Testament wird Israel als Sohn Gottes genannt. Die Engel im Buch Hiob, die vor Gottes Thron stehen, und Hiob wird ja dann angeklagt, auch diese Engel werden Söhne Gottes genannt. Auch wenn wir in die Geschichte hineinschauen, Pharaonen aus Ägypten nannten sich immer wieder Söhne Gottes. In der griechischen Mythologie finden wir sehr viele Söhne Gottes. Auch die Geschichten sind uns heute auch wiederum sehr bekannt. Und nicht nur in der griechischen, sondern auch in der germanischen Mythologie. Denken wir an Thor. Ja, alle diese Geschichten, die auch heute wieder neu verbreitet werden, sind alles Geschichten über irgendwelche Söhne Gottes. Auch Kaiser Augustus, das war ja der Kaiser, der zur Zeit Jesu Geburt auch herrschte, auch er wurde Sohn Gottes genannt. Und das sieht man sehr gut auf den Münzen, die man aus der Zeit findet. Wenn man eine Kaisermünze sieht und sich ansieht, die kann man sich heute auch noch in den Museen ansehen, da steht da immer drauf Filius Divi. Da ist der Kopf von Augustus drauf und darunter steht Filius Divi. Das ist lateinisch für Sohn Gottes. Also Sohn Gottes ist gar nicht so irgendwie ein ungewöhnlicher Titel, der Sohn Gottes. In den Geschichten bei den Pharaonen, in den griechischen, germanischen oder auch in römischen Mythologien haben aber eine Gemeinsamkeit. Hier geht es darum, dass Menschen sich erhoben haben zu Söhnen Gottes. Und das ist genau das, das müssen wir jetzt sehr gut verstehen. Also damals, die Menschen damals in der damaligen Zeit, außerhalb des jüdischen Kontextes, wenn sie über Söhne Gottes sprachen, seien es die Pharaonen oder die Römer gewesen oder irgendwelche Kaiser, dann ging es darum, dass irgendein Mensch durch irgendwas hindurchgegangen ist, sei es durch Macht oder Krieg oder was auch immer, und er wurde erhoben zum Sohn Gottes. Und nun gebührt ihm die Ehre als ein Gottessohn. Aber wisst ihr, welches Wort die Evangelisten wesentlich öfter benutzen als Sohn Gottes? Genau auf dieselbe Person Jesus Christus bezogen, das ist das Wort Menschensohn. Und wir dürfen dieses Wort, er ist der Sohn Gottes, nur im Kontext sehen, auch gleichzeitig mit dem Wort Menschensohn. In Daniel 7 finden wir schon diese Andeutung von diesem Menschensohn, der ein himmlisches und herrliches Wesen hat. Und er war gleich einer Menschengestalt. Und das ist schon diese Prophezeiung auf diesen Jesus hin. Und dieser Jesus wird uns immer wieder vorgestellt als der Sohn Gottes, der Menschensohn wurde. Und wenn Johannes, und hier ist nämlich der Punkt, wenn Johannes den Sohn Gottes verwendet und sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann meint er nicht einen Menschen, der zum Sohn Gottes erhoben wurde, sondern dann meint er Gott, der sich erniedrigt hat und Menschensohn wurde. Das ist das große Geheimnis. Gott selbst wird Mensch. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde und wird Menschgestalt. Philipper 2, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Gott selbst, und das ist diese große Wahrheit der frohen Botschaft, Gott selbst wird Mensch. Nicht ein Mensch erhebt sich zum Gottessohn, sondern Gottessohn wird Menschensohn. Und nun ruft der Grieche laut aus. Der Grieche fängt an zu schreien und sagt, was für eine Torheit. Was für eine Torheit. Gott wird Mensch, was für ein Schwachsinn. Gott erniedrigt sich für uns, was für eine Dummheit. Gott stirbt für Menschen? Unglaublich. Menschen sterben für Götter, aber ein Gott stirbt doch nicht für Menschen. Was für eine Torheit, dieses Kreuz auf Golgatha. Ja genau, dem Griechen eine Torheit. Und dem Juden? Dem Griechen eine Torheit und dem Juden ein Ärgernis. Was? Gott hat einen Sohn? Was für ein Anstoß. Sohn im Sinne von Gott und Vater sind gleich. Sohn von Ewigkeit her. Ja, genau. Genau das möchte Johannes sagen, dass Jesus der Christus ist, der ewige Sohn Gottes. Vollkommener Gott von Ewigkeit her. Und er macht das in seinem Evangelium, macht Johannes das ganz am Anfang seines Evangeliums deutlich, wenn er von diesem Sohn Gottes spricht. Und da sagt er in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann 14 Verse später gibt er uns dieses Geheimnis preis, was dieses Wort ist und sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen, der Inhalt unseres Glaubens ist absolut fokussiert und absolut verbunden an und mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der entscheidende Glauben ist kein grundloser Glaube und auch kein inhaltsloser Glaube, sondern er ist so inhaltsvoll, weil in der Mitte nicht eine tote Lehre steht. Weil in der Mitte nicht einfach nur irgendwelche tote Gebote stehen. Weil in der Mitte nicht einfach nur irgendwelche tote Anforderungen stehen und Gesetze stehen. Sondern weil in der Mitte des rettenden Glaubens eine Person steht, die zu einer Beziehung einlädt. Jesus Christus selbst. Und zuletzt, und damit möchte ich abschließen, der entscheidende Glaube ist kein grundloser Glaube, er ist ein inhaltsvoller Glaube und er ist ein verändernder Glaube. Und so endet unser Vers. Damit ihr glaubt und glaubend Leben habt in seinem Namen. In seinem Büchlein von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt Martin Luther einen Satz, der ist mir sehr wertvoll. Bruder Martin schreibt, Gott der Vater hat alle Dinge vom Glauben abhängig gemacht, sodass derjenige, der glaubt, alles hat, während derjenige, der nicht glaubt, nichts hat. Der persönliche Glauben an Jesus ist nicht einfach nur inhaltsvoll, weil wir in einer Beziehung zu Gott selbst leben. Und der Kirchenvater Augustinus in seinem Abendgebet drückt er das folgendermaßen aus und sagt, Herr, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Und so ist unser Glaube in dieser auferstandenen Person Jesus, dem Retter. So finden wir dort wirklich Ruhe und Frieden. Vollkommenheit. Da finden wir die Fülle und die, da endet auch die Suche des Menschen, der eigentlich immer unruhig auf der Suche ist nach der Erfüllung des Lebens. Und auch wieder hier greift Johannes natürlich zurück auf das, was er geschrieben hat, dass ihr Leben habt in seinem Namen. Johannes 10, Vers 10, Jesus spricht, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wisst ihr, was einen Menschen verändert? Beziehungen. Was wissen wir? Wir wissen, dass der Mensch sich nicht ändert, indem er einfach nur da sitzt, sondern ein Mensch verändert sich, wenn er in Beziehungen lebt. Da gibt es zum Beispiel in unserer Gesellschaft die Beziehung natürlich zwischen Eltern und Kindern. Und wie verändern sich Kinder? Wie verändert sich das Leben der Kinder, indem Eltern Einfluss nehmen, in einer Beziehung leben zu ihren Kindern? Da gibt es die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Wie lernen die Schüler? Ja, vom Lehrer. Da gibt es auch die Beziehung von Ehefrau und Ehemann. Wie lernen sie voneinander? Nicht indem sie sich anschweigen, sondern indem sich Mann und Frau mehr und mehr kennenlernen. Da gibt es Freund, ja, und ein anderer Freund, ja, und ein Mann schleift einen anderen Mann, wie so das Eisen ein anderes Eisen schärft. Und genauso in dieser Beziehung zueinander geschieht Veränderung. Aber das, was Johannes hier ausdrückt und sagt, in dieser Beziehung zu Jesus, in dieser tagtäglichen Beziehung zum lebendigen, auferstandenen Sohn Gottes, findet man nicht nur Fülle des Lebens, echte Zufriedenheit und echte Ruhe und echte Geborgenheit, Sündenvergebung und Schuld und Schande, all das ist weg, sondern man findet echt die Fülle des Lebens. Auf einmal ist Karriere, Macht und Reichtum und Ruhm und all das, wonach wir in unserer Gesellschaft so oft streben, all das ist das gar nicht mehr erstrebenswert. Sondern die Beziehung zu Jesus, das besser kennenlernen, wie er ist und das daraus verändernd werden zu lassen, das ist die Fülle des Lebens. Also, die Frage, die uns heute hier im Raum steht, und ich denke, die ist offensichtlich, die Frage ist, habe ich den entscheidenden Glauben? Ich habe diese Predigt gehalten, auch zu unserer Gemeinde. Nicht an einer Evangelisation, sondern an einem ganz gewöhnlichen Sonntag. Aus der festen Überzeugung heraus, dass Leute auch Gemeindemitglieder sind, die nicht errettet sind. Warum? Ja, weil sie an alles Mögliche glauben. Sie glauben an Gott und an Jesus. Sie glauben daran, dass die Eltern immer alles richtig sie auch gelehrt haben über den Glauben. Sie glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort ist und trotzdem ist kein echtes, lebendiges Leben, persönliches Leben mit Jesus vorhanden. Die Bibel nennt so etwas einen toten Glauben. Da ist keine Lebensveränderung, da findet keine Überführung statt, da findet kein Wachsen im Glauben statt, da ist eine religiöse Hülle vorhanden. Ich denke, bei euch ist das nicht so. Das ist wahrscheinlich ein Problem in der Ikarusallee. Hier sind alles erwachsene und mündige, gläubige Christen. Nehmt das dann als Mut auf, den anderen diese entscheidende Botschaft des Evangeliums wirklich wichtig zu machen. Und hier ein kleiner Ratschlag, auch im Umgang mit unseren Kollegen und Nachbarn. Manchmal diskutieren wir so viel über Dinge, die nicht von erstrangiger Entscheidung sind. Wir sprechen mit unseren Nachbarn über die Evolutionstheorien und
streiten uns wochenlang, ob die Erde nun in 7 Tagen oder 7 Milliarden von Jahren geschaffen wurde oder was auch immer, oder diskutieren über Jona, ob da wirklich ein Fisch war oder was auch immer. Das ist alles nicht verkehrt, aber wir verpassen oftmals, über das Entscheidende eigentlich zu sprechen. Und das Entscheidende ist Jesus, die Person Jesu selbst. Und das Heil in keinem anderen Namen zu finden ist, als in diesem Jesus. Manchmal diskutieren wir auf der Arbeit auch so viel über Werte und Normen, über AfD oder CDU oder was auch immer, und verpassen dabei, über das Entscheidende eigentlich zu reden. Über Jesus, den Retter, den Sohn Gottes, den Messias. Und dass nur in einer persönlichen Beziehung zu Jesus echtes Leben möglich ist. Und wir denken oftmals so, dass ja, die Lehren von Jesu, das ist so das Allerwichtigste und das, was er gesagt hat und so. Und das stimmt auch. Aber dazu gehört auch, dass Jesus sagt, ne, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich selbst. Ich persönlich. Und es stimmt auch, dass Jesus dann sagt, auch gerade im Johannesevangelium Kapitel 8, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Was ist die größte Sünde, die Johannes in seinem Evangelium zum Ausdruck bringt? Ist die größte Sünde Ehebruch oder die größte Sünde ist Mord oder die größte Sünde ist Lügen oder so? Nein, sondern er sagt, die größte Sünde ist, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Meine lieben Geschwister, ich möchte euch heute, uns alle ermutigen, aus diesem Bibelwort heraus, sich neu zu fokussieren auf das Entscheidende im Glauben, auf das wirklich Entscheidende im Glauben, auf Jesus Christus selbst, um selbst zu verinnerlichen, dass unser Glaube nicht grundlos ist, sondern verwurzelt ist in einem historischen Event, in der Auferstehung selbst. Begründet und fundiert durch das Zeugnis der Apostel. Dass unser Glaube ein inhaltsvoller Glaube ist und nicht aus einem Regelwerk besteht, sondern aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Und dass dieser Glaube sich auch ausbreitet. Er verändert mein Leben, er verändert dein Leben, er verändert das Leben auch um uns herum. Damit wir wirklich mit Johannes einstimmend sagen können und auch zurufen können, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Amen. Ich würde noch gern mit euch beten. Stehen wir bitte dazu auf, wenn möglich. Ja, Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und wir beten dich an im Geist und in der Wahrheit und bekennen offen heraus, dass du der Sohn Gottes bist, der Christus, der Messias. Und voller Dankbarkeit stehen wir immer wieder vor deinem Erlösungswerk und danken dir in alle Ewigkeit, dass du unsere Sünde, unsere Schande, unsere Schuld, unsere Not, all das ans Kreuz getragen hast. Du bist wirklich und wahrhaftig der Retter. Ja, Herr, oft lassen wir uns ablenken von dieser großen Wahrheit. Herr, gib uns bitte einen neuen Fokus. Einen neuen Fokus aus deinem Wort heraus, dass wir sehen können, dass unser Glaube, den du uns geschenkt hast, ein begründeter Glaube ist. Ein Glaube voller Inhalt. Ein Glaube voller Lebensveränderung. Segne diese Gemeinde hier auch vor Ort. Segne die Ältesten, Herr Jesus. Lass uns in Hannover hier an den vielen Stellen, wo wir auch immer sind, diese großartige Wahrheit der frohen Botschaft weiter ausstrahlen. Wir lieben dich, Herr Jesus, und wir folgen dir gerne nach. Amen.